Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
Im Juli 2021 ereignet sich im Westen der Republik eine der schlimmsten Hochwasser überhaupt. Menschen sind gestorben, Straßen und ganze Dörfer zerstört, Existenzen vernichtet. Die Klimafolgenanpassung, Schutz der Bevölkerung, ist natürlich im Kern der öffentlichen Debatte. Aber daneben erhöht sich die Aufmerksamkeit für die deutsche Klimapolitik noch weiter, als sie ohnehin schon war. Ändert dieses Ereignis etwas an der politischen Agenda? Werden jetzt die Maßnahmen zur Wärme- und zur Energiepolitik noch weiter verschärft? Brauchen wir, wenn das so ist, für die Energiewende eigentlich die Gasnetze dringend? Über diese Fragen spreche ich mit Marc Helfrich. Er wuchs in Schleswig-Holstein auf, entwickelte eine Affinität zu den USA und trat in die Junge Union danach ein. Er studierte BWL, arbeitete von 2005 bis 2013 in der Energiewirtschaft und seit seiner ersten Direktwahl in den Bundestag im September 2013 ist er nun Mitglied der dortigen CDU-CSU-Fraktion. Aktuell ist er Helfrich Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und im Ausschuss für die Angelegenheiten der EU. Er tritt als Direktkandidat für seine Partei im Wahlkreis 003 im schönen hohen Norden an. Lieber Herr Helfrich, schön, dass Sie hier sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Ich auch. Herr Helfrich, bitte stellen Sie sich doch unseren Zuhörenden vielleicht selbst nochmal mit eigenen Worten vor. Vielleicht schon mit Blick auf die Frage, was Sie bei Ihrer Vita zur Berufspolitik gebracht hat.
Also ich bin ehrlicherweise schon als Schüler mit Politik in Berührung gekommen. Ich bin damals über eine bildungspolitische Diskussion ein Stück weit politisiert worden und habe dann Junge Union und Kommunalpolitik gemacht. Viele Jahre habe studiert, bin im Ausland gewesen als Austauschschüler ein Jahr. Bin dann beruflich durchgestartet in einem Umfeld, das natürlich von politischen Entscheidungen auch ganz maßgeblich geprägt ist, nämlich der Energiewirtschaft. Und bin dann ehrlicherweise in einer Situation gewesen, wo ich Feierabendpolitiker war, ehrenamtlich Politik gemacht habe, schon mit hohem zeitlichen Engagement. Und bin dann tatsächlich 2012 von Mitstreitern gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, aus meinem Hobby eine Vollzeittätigkeit oder eine Vollzeitberufung zu machen. Und bin dann tatsächlich in 2012 im Oktober auch nominiert worden, was keinesfalls sicher war. Ich musste damals gegen den Amtsinhaber antreten, der nochmal weitermachen wollte. Und das ist letztlich die Geschichte, wie ich zur Berufspolitik gekommen bin. Und habe ehrlicherweise dann in den darauffolgenden 4 Jahren keinerlei Energiepolitik gemacht, einfach weil der direkte Wechsel da auch sicherlich aus Compliance-Gründen suboptimal gewesen wäre und habe dann nach 4 Jahren des Abklingens sozusagen das Thema Energie, meine große Leidenschaft, jetzt auch politisch wieder aufgreifen können.
Mhm. Sie haben ja doch relativ lange auch schon wirklich in leitender Funktion in der Energiewirtschaft gearbeitet, bei einer Netzgesellschaft. Wie haben Sie von dieser Seite aus die Energiepolitik wahrgenommen als betroffenes Unternehmen?
Die Zeit, wo ich beruflich in der Energiewirtschaft tätig war, das war die Zeit, wo über das Thema Unbundling die klassischen Energieversorger sich sehr stark verändern mussten. Und insofern war das, was politisch vorgegeben wurde, beschlossen wurde, über die Regulierung kam, häufig mit erheblichem auch Anpassungsnotwendigkeiten verbunden. Das war für uns jüngere Mitarbeiter eine ganz, ganz spannende und auch lehrreiche Zeit, aber sicherlich auch für die Unternehmen immer ein großer Kraftakt, diese hohe Veränderungsrate dann bei, ich sage mal, gleichbleibender Performance gegenüber den Kunden dann auch, auch mit, mitgehen zu können. Also insofern, das war schon eine sehr dynamische Zeit in den Jahren 2005 bis 2013. Das Gasnetz kam ja etwas später als das Stromnetz in der Liberalisierung. Mit dem Unbundling nachher war das dann zeitgleich. Aber insofern, ich habe den Übergang von der alten Energiewelt hin zur neuen Energiewelt wirklich hautnah mitbekommen. Und insofern kann man, glaube ich, jetzt auch als jemand, der Politik macht, recht gut einschätzen, was politische Entscheidungen auch dann in der Praxis an Auswirkungen haben und auch die Frage der häufig dann nicht so im Fokus stehenden Umsetzung von politischen Entscheidungen. Ich glaube, dafür habe ich ein ganz gutes Fingerspitzengefühl entwickeln können.
Ich denke, dass die gerade diese Zeiten sehr spannend gewesen sind, wo sich die Netzagentur gefunden hat, wo noch keiner so richtig wusste, wie das alles sich umsetzt und wie man tatsächlich Wettbewerb außerhalb der Netze hinkriegt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Erfahrungen Ihnen jetzt im Moment bei den sehr komplexen Fragen der Energiepolitik sehr stark weiterhelfen. Bevor wir tiefer in das Thema reingehen, müssen wir noch zwei, drei Fragen beantworten, die so ein bisschen persönlicher Natur sind. Was machen Sie in Ihrer Freizeit, Sport oder Musik, wenn Sie welche haben?
Das haben Sie nett formuliert. Also die Freizeit ist in der Tat ein knappes Gut bei einem Berufspolitiker. Aber in der Abwägung kann ich Ihnen eine sehr eindeutige Antwort geben. Da ist es bei mir eher Sport als Musik. Bei der Musik, muss ich gestehen, bin ich leider nur der Konsument. Das tue ich auch gern und manchmal auch mit etwas höherer Lautstärke. Aber wenn es darum geht, was ich selbst mache, ist es eindeutig der Sport.
Welche Sportart machen Sie?
Ich laufe, beziehungsweise ich mache zweimal die Woche Fitnesstraining. Das ist in erster Linie, um mich körperlich einfach fit zu halten, ein bisschen Übung. Wenn man das so von außen sieht, würde man gar nicht denken, dass das anstrengend sein kann, aber ich bin danach, nach der Stunde, dann wirklich auch für den Tag gut durchgewalkt und gedehnt und das hat mir persönlich, ich habe lange gebraucht, das rauszufinden, aber das ist für mich persönlich genau das Richtige.
Es gibt ja in Berlin auch einiges an Studios, wobei die im Moment natürlich alle zu sind, glaube ich, ne? Wir nehmen es gerade im August auf.
Ja, ich habe, das war sehr schön, ich habe tatsächlich in Berlin eine Trainerin, wo ich im Studio trainiert habe und die hat dann, als Corona losging, gesagt, du, ich mache das, biete das auch online an und ich habe für mich festgestellt, dass das wunderbar geht und insofern kann ich dann, insbesondere wenn ich zu Hause bin, auch dieses Online-Training jetzt weiter nutzen und bin in Berlin tatsächlich in der luxuriösen Situation, dass in meinem Haus, wo ich meine kleine Zweitwohnung habe sozusagen, unten das Studio ist, also das Sportstudio, wo ich einfach runtergehen kann. Das ist wirklich eine Luxussituation, um dieses Thema Sport gut morgens in den Tagesablauf reinbauen zu können.
Mhm. Ich habe was gesehen, was mich ein bisschen gewundert hat. Sie sind Mitglied in einer Karnevalsgesellschaft. Das liegt mir als gebürtigem oder aufgezogenem Rheinländer ja relativ nah. Liegt aber jetzt nicht sofort auf der Hand, wenn ich das sagen darf, in Schleswig-Holstein. Aber ich habe so eine Vermutung, wo das herkommt.
In meinem Wahlkreis gibt es eine Karnevalshochburg und das ist die Stadt Marne.
Ah, okay.
Marnhol fast. Das ist seit vielen Jahren hier in der Region ein großer Anziehungspunkt, auch für Menschen, die gar nicht sich als Karnevalisten verstehen. Das ist eine wirklich ganz tolle Truppe, die das, die MKG, die das dort organisiert. Die Stadt zieht dort ganz wunderbar mit und man glaubt es kaum, dass dann tatsächlich auch die protestantischen Nordlichter, die keine Karnevalsgene sozusagen vererbt bekommen haben, sich da mitreißen lassen. Und das ist für mich, seitdem ich eben hier im Wahlkreis auch für Marne zuständig bin, ist das eine Pflichtveranstaltung, einmal im Jahr Karneval in Marne, das gehört dazu. Das macht auch mit der Truppe dort unheimlich viel Spaß. Das Einzige, aber das ist nun mal so, ist die aus meiner Sicht völlig unpassende Jahreszeit. Wir haben ja da also wettertechnisch, aber das wird im Rheinland nicht anders sein. Da haben sie häufig auch mal Situationen gehabt, wo sie überlegen mussten, Umzüge abzusagen. Das ist immer der Risikofaktor dabei. Aber ich muss sagen, das ist eine Gruppe, die einfach es versteht, auch Nicht-Karnevalisten ganz schnell zu integrieren und davon zu überzeugen, dass das eine tolle Veranstaltung ist. Und ich finde sowas einfach wichtig, dass sowas, was im Wesentlichen ehrenamtlich dann auch gestemmt wird, dass das auch unterstützt wird. Und deswegen bin ich dort dann auch Mitglied geworden.
Ah, dann lag ich etwas schief. Ich hatte die Vermutung, es hängt mit Ihrer beruflichen Zeit in Düsseldorf zusammen, von der ich gesehen hatte.
Ja, nein, Düsseldorf hat es nicht geschafft. Marne hat es geschafft, mich da reinzuziehen in das Thema Karneval.
Sie betonen auf Ihren Internetauftritt, also auf Ihrer Homepage, die ich toll finde, weil Sie sehr viel über sich erzählen, ist auch nicht selbstverständlich. Betonen Sie, dass Sie eine große Affinität zu den USA haben. Wie kommt das?
Ich habe als Austauschschüler ein Jahr dort gelebt und kann sagen, ich habe in jeder Hinsicht von diesem Jahr viel Gutes gehabt, habe dort wunderbare Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin. Meine ehemalige Gasttante, also das ist sozusagen von der Familie, wo ich gelebt habe, die von dem Vater, von meinem Gastvater, die Schwester, die ist gerade auch wieder zu Besuch, weil jetzt es seit kurzem wieder möglich ist, dass US-Amerikaner nach Europa oder in die EU einreisen können. Und also insofern einfach eine ganz besondere Lebenserfahrung und habe eben in diesem Jahr auch das Land sehr intensiv kennenlernen können mit einer Kultur, die zwar unserer ähnlich ist, aber an vielen Punkten ja dann doch auch ganz anders aufgestellt ist. Und das ist für mich im Nachhinein einfach eine unheimliche Bereicherung. Und ich freue mich auch, dass wir als Bundestag tatsächlich über ein Patenschaftsprogramm auch Austauschschüler über ein Stipendium in die Vereinigten Staaten entsenden können. Und macht das also auch aus voller Überzeugung, weil ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, wenn man diese persönlichen Verbindungen und auch Erfahrungen sammeln kann. Und die amerikanische Kultur ist halt auch sehr sehr offen, sehr welcoming. Das habe ich immer so erlebt in der Begegnung mit den Amerikanern, dass sie sich freuen, wenn ein Europäer zu Besuch ist, dann versuchen sie in ihrem Gedächtnis zu kramen, ob die Großmutter oder die Urgroßmutter aus Deutschland oder aus Italien oder wo auch immer herkam. Es gibt also immer diese Verbindung. Und es ist halt ein Land, das in der Mentalität von Let's do it eben auch sehr innovationsfreudig ist, sehr auch Fehler verzeihend ist. Und insofern, ich habe eine hohe Dankbarkeit und auch Affinität, was die Vereinigten Staaten betrifft, und habe umso mehr, das kann man ja auch dann sehr offen sagen, in den Jahren, wo Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten war, auch entsprechend mitgelitten. Mhm. Und
aber Herr Trump kommt ja wieder, ne? Haben wir jetzt 2 Jahre Ruhe oder 3 noch.
Das ist ja glücklicherweise keinesfalls sicher. Er wird es versuchen, und ich sage mal, man muss schon sich im Klaren sein, dass Donald Trump ein Phänomen ist. Es ist nicht nur ein Kandidat, sondern es ist schon ein Phänomen, hinter dem ja auch Millionen von Wählerinnen und Wählern stehen. Joe Biden hat mehr Stimmen auf sich vereint. Er hat glücklicherweise auch in den entscheidenden US-Staaten ein paar 10.000 Stimmen mehr auf sich vereinen können. Aber die absolute Anzahl an Stimmen für Donald Trump war die zweitgrößte jemals in der US-Geschichte abgegebene Anzahl Stimmen für einen US-Präsidenten oder einen Kandidaten.
Ja, na, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, in der Tat. Ja. Es gibt eine Sache, die natürlich auch mit Donald Trump oder mit dem Phänomen eng verbunden ist, das ist die extreme Zuspitzung jetzt gerade im Wahlkampf oder die politische Art und Weise des Dialoges. Jetzt befinden wir uns im August 2021, also im deutschen Bundestagswahlkampf, der, glaube ich, immer noch auf einem ganz anderen inhaltlichen und konfliktären Niveau abläuft als in Amerika. Aber es scheint schon zugespitzter zu werden, gerade so in den sozialen Medien. Ist mein Eindruck, zumindest persönlich. Reizt sie Wahlkampf oder reizt sie eigentlich mehr so die inhaltliche Arbeit?
Also ich bin jemand, der den Ruf hat, sehr, sehr intensiv an den Inhalten dran zu sein, weil ich am Ende des Tages schon möchte, dass ein Politiker oder ich als Politiker oder auch Politik insgesamt, ich sage mal, einen Leistungsnachweis führen kann, den man an konkreten Entwicklungen, an konkreten Projekten auch festmachen kann. Und insofern, wenn Sie mich fragen, was ist eigentlich meine Motivation, Politik zu machen, dann ist es tatsächlich nicht der kurze Auftritt, sondern eher das inhaltliche Gestalten. Aber ich habe diese, ich sage mal, Sozialisation der Jungen Union, und da gehört Wahlkampf eben auch dazu. Und wenn man das nicht mag, dann ist man auch als Politiker, dann hat man zumindest alle 4 Jahre eine schwere Zeit. Und also insofern, ich freue mich jetzt auf den Wahlkampf. Es ist alles vorbereitet. Und das Einzige, was wir immer nicht in der Hand haben, ist das Thema Wetter. Kommen wir ja vielleicht auch gleich noch in einem weiteren Gespräch zu bestimmten Wetterereignissen und wie die einzuordnen sind. Aber ich habe ein tolles Team da um mich. Das wird jetzt eine sehr intensive Zeit. Mitte August geht es los. Also in wenigen Tagen ist der heiße Wahlkampf. Und die Frage nochmal zum Thema Polarisierung. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich an Wahlkämpfe und auch an Wahlkampagnen erinnern, die früher viel, viel sich viel mehr auch zugespitzt mit dem politischen Gegner beschäftigt haben. Ich habe den Eindruck, unsere offizielle Wahlkampagnen sind eher weichgespülter als in der Vergangenheit. Was Sie sagen, ist sicherlich das, was so in den sozialen Medien passiert und wie man da sozusagen auch miteinander oder gegeneinander agiert. da passieren in der Tat Dinge, die ich für befremdlich halte, weil sie auch gar nicht mehr darauf ausgerichtet sind, dass man Argumente austauscht, dass man miteinander ringt im positiven Sinne, sondern eigentlich nur noch dem anderen irgendwas Böses zu unterstellen oder irgendwie ihm möglichst da in Misskredit zu bringen. Da gibt es gefühlt so eine, ich sage mal, die offizielle Wahlkampagne, die im Vergleich zu den Zeiten von Franz Josef Strauß oder wie auch all die Altvorderen hießen, eher weichgespült ist. Und dann gibt es aber in den sozialen Medien tatsächlich auch genau die Gegenbewegung. Ich kann für mich sagen, toi, 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 dass meine Facebook-Community, da geht man pfleglich miteinander um. Ich sehe das aber bei manchen Kollegen, wenn die bei völlig harmlosen Posts, also wirklich hasserfüllte Kommentare darunter ernten, wo ich mich manchmal frage, wo kommt sowas her? Da passieren schon befremdliche Dinge.
Kommt mir auch so vor, wobei das in der Tat, glaube ich, eher ein Ausschnitt ist. Also auch in Medien gab es auch mal so das ein oder andere, aber es ist in der Tat wahrscheinlich eher rudimentär. In den sozialen Medien ist es vielleicht auch eine Bubble, die sich dann gegenseitig selbst befruchtet. Wenn Sie das Wetter ansprechen, das ist natürlich etwas, was jetzt gerade im Moment, aber auch in den nächsten Monaten allgegenwärtig ist. Mir scheint das Thema Klimawandel eines, was sehr stark polarisiert und was schon vor der Hochwasserkatastrophe, die jetzt passiert ist, recht aufgeladen war. Und jetzt ist dieses Ereignis bei uns in Nordrhein-Westfalen, in der Pfalz und danach auch in Bayern sicherlich passiert. Was glauben Sie, wenn man fachlich drauf guckt? Ist das ein normales Wetterphänomen gewesen oder sind das schon Ausflüsse des menschengemachten Klimawandels?
Also bezogen auf das einzelne Ereignis kann das, glaube ich, niemand wirklich mit großer Sicherheit sagen, ob dieses extreme Ereignis jetzt auch ohne das, was wir eben als Klimawandel bezeichnen, passiert wäre. Aber die Häufung verschiedener Ereignisse, das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eben dem Klimawandel geschuldet. Insofern halte ich das, wie soll ich sagen, für eine akademische Diskussion. Die Erkenntnisse, dass menschengemacht sich dort etwas verändert, ist evident und daraus resultiert ja auch nicht nur unsere Verantwortung, sondern auch das, was wir klimapolitisch jetzt mit großer Entschlossenheit auch auf den Weg bringen. Und insofern, ich kenne gerade klimapolitisch ganz viele interessante Fragen, die man diskutieren könnte, aber die entscheidende Sache ist, dass wir jetzt in die, ich sage mal, Aktion übergehen und sehr konkret nicht nur Ziele definieren und hochsetzen, sondern auch für die Zielerreichung was tun.
Ja, ich meine, wir haben das jetzt hier ja mitbekommen. Wir sind jetzt als Gelsenwasser relativ glimpflich davon gekommen, aber ich persönlich auch in Düsseldorf hatte auch in der einen Nacht Angst und Bange. Es war schon irre, was da runtergekommen ist. Unabhängig davon, ob jetzt diese Konnexität zum Klimawandel direkt da ist, haben Sie das Gefühl, dass die ganze Thematik jetzt mitten rein in den Wahlkampf kommt und dass dieses Thema extremer noch bei einer breiteren Schicht auf der Agenda ist, weil jetzt diese persönliche Betroffenheit für viele doch irgendwie nachgewiesen scheint? Also es ist kein Thema mehr, was sich irgendwo in Südostasien abspielt oder was in Afrika passiert, sondern jetzt tatsächlich den Eindruck vieler stärkt, wir kriegen es auch hier damit zu tun. Ist das etwas, was jetzt bleibt die nächsten Wochen als Top-Thema oder glauben Sie, dass das nichts ändert?
Also das Thema war ehrlicherweise schon vor auf einem hohen Level, was die Priorität auch bei den Wählerinnen und Wählern oder bei den Bürgerinnen und Bürgern betrifft. Ich habe eher den Eindruck, dass durch diese Flutkatastrophe im Westen, Südwesten der Republik Das eine oder andere, was Politik ja auch noch gerade kurz vor der Sommerpause auf den Weg gebracht hat, dass das ein Stück weit emotional besser noch nachvollzogen werden kann, als es vielleicht vorher der Fall war. Ich habe durchaus, nachdem wir jetzt vor der Sommerpause ja nochmal das Klimaschutzgesetz nachgeschärft haben, viele kritische Kommentare auch bekommen im Sinne von Mensch, Leute, übertreibt es nicht und wisst ihr eigentlich, was das konkret bedeutet? Und ich habe da den Eindruck, dass das ein oder andere verstummt ist, weil man eben tatsächlich mit diesen furchtbaren Bildern konfrontiert ist und eben sich allen, auch die sich da jetzt nicht tagtäglich mit beschäftigen, schon schwant, dass das eben Teil einer großen Entwicklung ist, die jederzeit auch an anderer Stelle zuschlagen könnte.
Verstehe ich Sie im Grunde so, dass auch so die Aussagen von unserem Ministerpräsidenten Laschet zu werten sind, der ja auch Kanzlerkandidat ist, der sehr kritisch zitiert worden ist zum Teil, weil er gesagt hat, weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht seine Politik. Meinen Sie, dass im Grunde ja das klimapolitische Thema schon vorher sehr stark politisch adressiert worden ist?
Ja, das ist definitiv so. Also wir haben 2019 ja schon auch im Zusammenhang mit Fridays for Future dort wirklich Grundlagen gelegt. Wir haben dann im Übrigen war da dann häufig die Interpretation, dass wir vom Bundesverfassungsgericht getrieben jetzt verschärft haben die Klimaschutzziele. Das stand eh auf der Agenda, weil in Europa aus dem Green Deal resultierend unterstützt durch die deutsche Bundesregierung klar war, dass ambitioniertere Ziele aufgerufen werden. Wir hätten es nur sozusagen zeitlich gemacht, wenn die EU sich die Karten gelegt hätte, dann hätte Deutschland sozusagen das nationale Ziel angeschärft. Also da sind wir dann einfach nochmal ein paar Monate schneller geworden, haben uns sozusagen jetzt vor die EU gelegt, was die ambitionierteren Ziele betrifft. Insofern ist da in der Tat nach meinem Dafürhalten sehr viel vorgelegt oder wir haben sehr viel vorgelegt. Worauf es jetzt ankommt, da kann ich mich nur wiederholen, ist, dass wir nicht nur an den Zielen schrauben, sondern dass wir uns konkret Gedanken machen, wie schaffen wir diesen Transformationsprozess zu organisieren, damit wir die Ziele dann auch erreichen. Wir haben das 2020er-Ziel tatsächlich ja erreicht. Lange Zeit sah es so aus, als wenn wir es nicht erreichen würden. Wir haben dann, Corona hat ein bisschen geholfen, aber viele, die sich damit beschäftigen, sagen, wir hätten es vermutlich auch ohne Corona knapp erreicht oder allenfalls ganz knapp verfehlt. Also es wäre vielleicht eine Punktlandung ohne Corona geworden. Das haben wir geschafft, obwohl wir zwischendrin noch Kernkraftwerke schneller aus der Stromproduktion rausgenommen haben. Also unter veränderten Voraussetzungen, verschärften Voraussetzungen haben wir trotzdem die Ziele erreicht. Aber der Weg, der jetzt zu nehmen ist, da geht es dann auch wirklich ans Eingemachte, um grundlegende Transformationsprozesse und damit sich jetzt zu beschäftigen, wie wir das durchdekliniert bekommen in all die Bereiche, wo wir noch nicht die Fortschritte sehen, die wir sektorbezogen uns vorstellen. Ich glaube, das ist jetzt die große Aufgabe. Einen weiteren Überbietungswettbewerb, wer kann noch 1, 2, 3 Jahre schneller den Zielpunkt erreichen? Ich glaube, das ist nicht seriös. Da kann man sich jetzt irgendwie versuchen, einen Überbietungswettbewerb zu geben und das lenkt ganz viel Kraft von der eigentlichen Aufgabe ab.
Verstehe, wenn wir in die konkrete Umsetzung kommen, dann wird es ja sehr spannend. Also dann wird sicherlich auch einiges an Gegenwind kommen von der Bevölkerung. Jetzt vielleicht auch gerade, wenn sich die Katastrophe ein bisschen in den Geisten der Leute gelegt hat. Es gibt eine Diskussion, die ich immer wieder höre, zur Frage der Verantwortlichkeit von uns Deutschen für den Welt- weiten Klimawandel, der nun mal ein globales Phänomen ist. Wir hatten die Tage hier die Astronautin und Meteorologin Dr. Insa Thiele Eich bei uns in Glasklar. Und die hat zur Verantwortlichkeit von Deutschland das Folgende gesagt.
Genauso klar wie bei der Tatsache, dass es gibt einen menschengemachten Klimawandel und Deutschland ist maßgeblich in der Verantwortung dafür. Es ist höchste Zeit, es ist erbärmlich, es ist peinlich und es ist desaströs, wie sich Deutschland hier in dieser Frage verhält. Auch tatsächlich, also ich will gar nicht den Anschein erwecken, als ob es in irgendeiner Form diskutabel ist, ob Deutschland denn jetzt wirklich so viel beiträgt. Deutschland trägt das Doppelte von dem bei, was uns pro Kopf überhaupt zusteht.
Wie sehen Sie das? Teilen Sie das uneingeschränkt?
Ich glaube nicht, dass ich das, Zitat uneingeschränkt teile, aber vermutlich ist es jetzt sozusagen vom Wortlaut her, dass ich mich an der einen Stelle störe. Folgendes. Was ich teile, ist, dass die Argumentation, Deutschland ist ja von den Emissionen her am Großen und Ganzen so gering einzustufen, dass wir sozusagen gar nicht mit unserem Tun am Ende des Tages das Problem lösen können. Diese Argumentation halte ich für falsch. Wenn alle, die so groß sind wie Deutschland oder kleiner, so argumentierten, wären 40% der globalen Emissionen würden überhaupt nicht angefasst. Alleine daraus resultiert schon, allein das zeigt schon, dass diese Argumentation fehlgeht. Woran ich mich gerade gestört habe, ist dieser Punkt, dass wir sozusagen wegen der Industrialisierung Verantwortung tragen. Das suggeriert so ein bisschen, dass dieser Entwicklungsschritt der Menschheit irgendwie was Schuldhaftes ist und man sich quasi dafür ein Stück weit jetzt Wiedergutmachung betreiben müsse. Das ist nach meinem Dafürhalten irgendwo eine schwierige Denke. Wenn wir das so rumdrehen oder deuten, dass wir sagen, wir sind ein Industrieland und wir haben die Ressourcen, hier einen entscheidenden Beitrag für diese notwendige Transformation zu leisten, dann bin ich wieder sofort bei der Frau Dr. Thiele Eich. Das ist uns im Übrigen, und das sehen die Deutschen häufig gar nicht als eine wirkliche Errungenschaft oder Leistung an, das ist uns beim Thema PV und Windkraft gelungen, dass wir mittels EEG diese Technologien so marktreif gemacht haben, dass sie jetzt weltweit zum Einsatz kommen, und zwar nicht unbedingt aus grüner Überzeugung, sondern einfach, weil sie technisch und wirtschaftlich funktionsfähig sind und einen sehr, sehr guten Zweck erfüllen. Und wenn wir das in diese Richtung verstehen, dann bin ich bei dem Zitat. Aber ich sage mal, nicht weil wir Industrialisierung gemacht haben, sind wir als Deutsche in besonderer Verantwortung, sondern weil wir da stehen, wo wir jetzt stehen, und weil wir es leisten können, sind wir in der besonderen Verantwortung. Mhm.
Was können wir denn leisten, was unsere Energieversorgung betrifft? Sie haben PV und Wind angesprochen. Es ist natürlich eine Kerndiskussion, weil es nun mal auch der größte Emittent ist. Nehmen wir mal die Wärmeversorgung mit rein als den zweit- oder drittgrößten Emittenten. Kohleausstieg ist das eine Thema. Der politische Gegner hat schon gefordert, den neu zu verhandeln. Wie sehen Sie das? Wird der Kohleausstieg aufgemacht?
Das glaube ich nicht. Das war ein gigantischer Kraftakt, den so zu verhandeln. Wir werden sicherlich über den CO2-Emissionshandel und die verschärften Ziele auf europäischer Ebene werden wir sicherlich erleben, dass an der einen oder anderen Stelle es vielleicht auch noch schneller geht, als das in dem Kohleausstieg vereinbart ist. Aber ich glaube nicht, dass man das Paket als solches jetzt nochmal aufschnüren wird. Wichtig ist bei der Frage der Energieversorgung auch eine Verlässlichkeit für alle Beteiligten. Und deswegen können wir nicht im Halbjahresrhythmus die Grundlagen ständig neu ausrichten. Ich glaube, wir haben jetzt eine Grundlage für den Kohleausstieg, und über das Thema CO2-Bepreisung kann es durchaus sein, dass wir in der Realität, und das ist auch meine Erwartungshaltung, dass wir in der Realität erleben, dass es noch schneller geht. Das Ganze würde ich nicht als eine Neuverhandlung des Kohleausstiegs interpretieren oder sehen.
Wenn es über den Emissionshandel schon automatisch geht, dann haben wir aber natürlich einiges an Gigawatt, was ersetzt werden muss, da Sie sich ja sehr gut mit der Strombranche auskennen. Dem Teil, glauben Sie, dass über Erneuerbare die Kernenergie und die Kohle ersetzt werden wird? Sind wir da schnell genug oder werden wir Gaskraftwerke nachbauen müssen? Und wenn ja, brauchen wir da einen finanziellen Anreiz? Ich nehme jetzt das böse Wort Kapazitätsmarkt mal nicht in den Mund.
Bei der Frage der Gaskraftwerke, selbst wenn wir den erneuerbaren Ausbau schnell genug realisieren, brauchen wir natürlich für Zeiten der sogenannten Dunkelflaute entsprechende Erzeuger, die dann einspringen. Da kommen wir sehr schnell zu dem Thema Gaskraftwerke, Spitzenlastkraftwerke, um die Volatilität auszugleichen, werden auch benötigt. Aber das ist natürlich nur eine Option. Eine weitere Option sind Energiespeicher. Was wir in diesem Zusammenhang natürlich auch brauchen, ist das, was man als Laststeuerung oder Demand-Side-Management versteht, nämlich, dass ich in Zeiten, wo das Angebot erneuerbarer Energie knapp ist, gucke, dass ich möglichst Anreize biete, dass in solchen Phasen eben dann auch Verbrauch möglichst reduziert oder vermieden wird, wo das möglich ist. Das sind, glaube ich, die Elemente, die es braucht. Was es auf jeden Fall braucht, und das ist auch völlig unstrittig, ist einen forcierten Ausbau der erneuerbaren Energien.
Jetzt hat das Wirtschaftsministerium ja gerade den aktuellen Jahresbericht rausgebracht zur Versorgungssicherheit. Zur Überraschung mancher sagt er ja ganz klar, dass auch in Zukunft keinerlei Gefährdung bestehen wird. Bei der Stromversorgung lassen wir das mal so stehen. Das heißt aber im Grunde, dass wenn die Stromversorgung gesichert ist, wir immer noch nicht dekarbonisiert haben, was jetzt den Wärmesektor und die Mobilität betrifft. Wie sehen Sie denn den Wärmesektor, der immer stärker diskutiert wird? Was sind da die Optionen?
Naja, beim Wärmesektor haben wir in der Vergangenheit ehrlicherweise neben dem Verkehrssektor die geringsten Fortschritte erzielen können. Das Thema Wärme ist natürlich auch relativ komplexes. Ich muss in Bestandsimmobilien reingehen, ich muss dort Maßnahmen machen, dann habe ich Fragen von Eigentümer versus Mieter, also auch solche Themen. Ich habe gerade im städtischen Bereich natürlich auch extreme Aufgaben im Bestand in die Sanierung zu gehen, wenn es um das Thema Wärme geht. Also das ist in der Tat eine komplexe Aufgabenstellung, an die wir jetzt eben mit Nachdruck ran müssen. Da wird es nicht die One-Fits-All-Lösung geben. Im Neubau wird es mit Sicherheit sehr viel im Bereich auch mit Wärmepumpen geben. Aber wir haben eben sehr viel im Bestand, wo sicherlich im Einzelfall auch mit Wärmepumpen gearbeitet werden kann, aber wo wir gucken müssen, wie wir Fernwärme grün gestalten, wie wir im Übrigen auch da, wo es eben eine klassische Gasversorgung gibt, gucken, dass wir eben mit erneuerbaren, gasförmigen Energieträgern arbeiten. Das kann dann ein synthetisches Methan sein. Das wäre de facto dasselbe wie eben fossiles Erdgas. Da sind verschiedene Dinge denkbar. Ich glaube, dass auf jeden Fall wir da mit viel Realismus rangehen müssen und das, was im Neubau alles denkbar ist und auch erstrebenswert ist, da werden wir gerade in den Bestandsstrukturen andere Antworten geben müssen. Zu guter Letzt würde ich zumindest auch darauf hinweisen, dass natürlich auch das Thema Tiefengeothermie in bestimmten Regionen eine Option ist. Also da werden wir ein relativ buntes Bild sehen und ich bin mir sicher, dass ein Teil auch der Wärmeversorgung zukünftig mit gasförmigen Energieträgern verbunden ist.
Wir haben im Moment eine doch vielleicht nicht übermäßig, aber doch aufgeladene Diskussion über die Gasversorgung, über die Gasnetze. Nehmen Sie das auch so wahr? Warum ist das im Moment so, dass man doch von manchen Teilen sehr, sehr kritisch jetzt plötzlich auf die Gasnetzinfrastruktur zumindest auch guckt? Das wundert mich so ein bisschen.
Also die Diskussion ist ja historisch so gelaufen, dass wir vor kurzem noch über so eine All-Electric Society gesprochen haben. Was heißt gesprochen? Einige haben das propagiert, andere haben das mit Stirnrunzeln sich angehört. Ich habe zu letzterer Gruppe gehört und wenn man sich dann anschaut, wie wir in den letzten wenigen Jahren eine praxistaugliche Verschiebung der Diskussion bekommen haben, dahingehend, dass zum einen mittlerweile ein Grundkonsens besteht, wir brauchen gasförmige und flüssige Energieträger, auch in der Zukunft. Wir brauchen zweitens, werden wir auch Energieimporte organisieren und realisieren müssen. Und jetzt haben wir noch in zwei Bereichen Diskussionen. Das eine ist der Bereich Mobilität, insbesondere sozusagen der Pkw-Mobilität, nenne ich sie mal. Dann haben wir als zweites das Feld der Wärmeversorgung. Da gibt es in der Tat noch inhaltliche Differenzen, ein Stück weit noch Rückzugsgefechte auch beinhalten aus dieser großen Diskussion All Electric oder eben nicht. Und ich glaube, es wird sich auch in diesen beiden Bereichen am Ende des Tages die praxistaugliche Sicht durchsetzen. Und das heißt dann im Ergebnis, dass wir eben auch in diesen beiden Sektoren weiterhin gasförmige oder flüssige Energieträger einsetzen werden. Es wäre im Übrigen, wenn Sie mal anschauen, die Bestandsflotten im Bereich Pkw, es wäre auch eine wirklich vergebene Chance, dort keine für den Übergang synthetischen Energieträger einzusetzen, weil sie ehrlicherweise dann über Jahre die Bestandsflotte nicht in ihren fossilen Emissionen zurückführen können. Und das ist ja ehrlicherweise, wenn man konkrete Erfolge erzielen will, ist es ja wichtig, auch in der Wärme, dass wir jetzt möglichst zügig und nicht erst in 20, 30 Jahren Fortschritte dort erzielen. Und deswegen habe ich da eine ziemlich eindeutige Meinung. Wir werden dort die Dinge elektrisch machen, wo das gut und schnell möglich ist. Und es wird dann andere Bereiche geben, wo wir tatsächlich auch synthetische Energieträger einsetzen werden. Die politische Diskussion, wie gesagt, ist da noch nicht abgeschlossen. Das sind aus meiner Sicht die beiden Felder, wo es noch, ich sage mal, ansatzweise ideologische Grundsatzdiskussionen gibt.
Jetzt ist natürlich eines klar, es wird langfristig kein Erdgas mehr geben. Auf dem Zielpfad CO2-Vermeidung ist am Ende natürlich kein Platz mehr da für Erdgas. Ich glaube, das ist auch mittlerweile unstrittig. Das heißt aber natürlich auch, dass die Branche sich jetzt sehr stark mit Alternativen und mit synthetischen Gasen befassen muss. Und da ist natürlich die Thematik Wasserstoff auch eine, die für den Wärmesektor mittelfristig sehr, sehr interessant ist. Sie haben im Juni das Energiewirtschaftsgesetz verabschiedet und haben da auch sich mit der Regulierung von Netzen befasst, bei der Frage Wasserstoffnetze, Energienetze. Sie haben sich für eine gemeinsame Regulierung eingesetzt. Wie bewerten Sie, also warum Warum ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg und wie geht es jetzt weiter in der Thematik aus Ihrer Sicht?
Also wir hatten eben ein großes Interesse, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt die Gasnetze und die Wasserstoffnetze nicht sozusagen regulatorisch auseinandertreiben. Dass im Übrigen wir der Auffassung waren, dass für den Aufbau der Wasserstoffnetze eine Querfinanzierung mit den Erdgasnetzen zum jetzigen Zeitpunkt für die Wasserstoffnetze vorteilhaft sein würden. Was aber on the long run vielleicht auch sich verkehrt, dass dann irgendwann die ausgedünnten und teilweise vielleicht auch zurückzubauenden Erdgasnetze dann und auch die Kunden, die noch in diesen Netzen sich dann befinden, dass die dann eben auch davon profitieren können, dass sozusagen das Erdgasnetz Bestandteil einer gemeinsamen Regulierung und Finanzierung ist. Also dass bei dieser Transformation erst der eine den anderen mitzieht und dann vielleicht es irgendwann auch andersherum läuft. Interessanterweise ist es ja historisch so, dass viele der Erdgasnetze aus den Stadtgasnetzen entstanden sind und Stadtgas hatte einen sehr, sehr hohen Wasserstoffanteil. Also auch das in der Entwicklung der, ich nenne sie jetzt einfach mal Gasnetze in Deutschland, zeigt, dass das also gar nicht irgendwie eine ganz abwegige Überlegung ist, sondern dass das sozusagen im historischen Kontext vom Wasserstoff zum Methan, vom Methan zum Wasserstoff oder zu einem Gemisch aus Wasserstoff und Methan durchaus in sich schlüssig ist. Wir haben das Problem gehabt, dass europäisches Energierecht dem entgegensteht und haben deshalb dann vor der Sommerpause zum einen in einem Entschließungsantrag die Bundesregierung aufgefordert, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass eine gemeinsame Regulierung und Finanzierung von Erdgasnetzen und Wasserstoffnetzen möglich sein muss. Und zum anderen auch im Gesetz auch nochmal die Bundesregierung verpflichtet, uns entsprechende Vorschläge zu unterbreiten, nachdem die europäischen Rechtssetzungen erfolgt sind, wie wir dann in diesem Sinne die Netze beisammen zu halten, wie wir dann da entsprechend nochmal auch das ENWG anpassen können. Zum jetzigen Zeitpunkt waren wir tatsächlich, das war uns selbst ein Dorn im Auge, aber wir waren europäisch gehindert, aber wir haben, und das war uns wiederum sehr wichtig, dort unseren Willen als Gesetzgeber sehr klar artikuliert. Im Übrigen auch etwas, was auf europäischer Ebene durchaus immer wieder von uns auch verlangt wurde, weil Deutschland im Bereich Erdgas natürlich in Europa ein ganz zentraler Player ist, mit einer sehr ausgeprägten Erdgasinfrastruktur. Hat man schon von uns auch immer wieder in Gesprächen verlangt, Mensch, positioniert euch doch mal. Und das haben wir hiermit getan.
Das würde also, ich glaube, die europäische Regulierung steht ja jetzt an für den Herbst oder den Spätherbst. Insofern gucken wir natürlich da gespannt drauf. Und wenn man davon ausgeht, dass der Gedanke auch dort einzieht, den Eindruck hat man ja auch manchmal, dann wäre die nächste Bundesregierung in der Pflicht, sich mit dieser Anfrage zu befassen, oder ist das eher also für den nicht Politikalltag so kundigen, ist das eher eine Empfehlung, wo auch eine Regierung sagen könnte, naja, gut, aber das legen wir jetzt mal weg, dieses Schreiben des Gesetzgebers?
Na, der Teil, den wir im Gesetz verankert haben, da ist die Regierung verpflichtet. In welchem Umfange sie das macht, das ist dann etwas, was der nächste Deutsche Bundestag sich anschauen muss und auch einfordern muss und natürlich auch im Lichte dessen, was in Brüssel dann tatsächlich im Bereich der Energiegesetzgebung zu diesem Thema, also das Thema ist auch in Brüssel auf der Tagesordnung, Das Ergebnis, wie gesagt, steht natürlich nicht fest, sondern da gibt es Konsultationsprozesse, die im Moment laufen. Und da haben wir als Deutscher Bundestag eben gesagt, wir müssen sehr klar auch die deutsche Position formulieren, damit sie auch in Brüssel eindeutig sozusagen wahrgenommen werden kann. Haben wir gemacht und eine Bundesregierung ist mit diesem Entschließungsantrag, kann eigentlich nur sehr, sehr schwerlich in Brüssel eine andere Position vertreten. Dann gäbe es erheblichen Diskussionsbedarf. Also da haben wir schon ziemlich im Rahmen dessen, was möglich war, einen ziemlich klaren Pflock eingeschlagen. Was wir natürlich nicht vorwegnehmen können, sind die Mehrheitsfindungsprozesse auf europäischer Ebene. Da sind wir eben auch nur einer von vielen, die dort verhandeln. Und deswegen müssen wir schauen, was auf EU-Ebene beschlossen wird. Unsere Position ist ja auch nur, dass es möglich sein soll. Es können ja gerne dann auch in anderen Ländern, wenn es dort andere Schwerpunkte gibt, kann ja auch gerne dann eine separate Regulierung und Finanzierung gesetzgeberisch festgelegt werden. Wir möchten nur nicht über EU-Recht gezwungen sein, hier die Netze auseinander zu regulieren. Und uns geht es im Kern, und häufig ist die Diskussion, das haben wir auch jetzt gerade gemerkt, liegt sehr stark beim Thema Gasnetze. Uns geht es vor allem auch darum, dass wir bei den Wasserstoffnetzen den Hochlauf, den Ausbau bekommen, den wir dringend benötigen. Und das ist etwas, was wir in der jetzigen Wasserstoffnetzregulierung, so wie wir sie verabschiedet haben, eben nicht sehen. Wir haben zwar Wasserstoffnetze, die im Rahmen von IPCEI-Förderung dann auch mitgefördert werden. Also im Sinne eines Startnetzes werden wir jetzt beim Wasserstoff einen ersten wichtigen Schritt machen können. Aber wir möchten eigentlich in eine Situation kommen, wo nicht nur im Rahmen von Förderprogrammen mit Antragsfristen bestimmte Wasserstoffnetzinfrastrukturen geschaffen werden können, sondern ehrlicherweise, wenn Sie und ich morgen eine tolle Idee hätten für eine Wasserstoffleitung, die es dringend in diesem Land benötigt, aber dummerweise die Antragsfrist abgelaufen ist, dass wir trotzdem in die Lage versetzt wären, zeitnah eine solche Wasserstoffleitung in die Regulierung und Finanzierung hineinzubringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir wollen ja eins nicht, dass uns das passiert, was uns damals beim EEG passiert ist, nämlich dass wir uns auf die Erzeugungsseite konzentrieren und dann irgendwann feststellen, dass wir mit der Transportinfrastruktur Jahre hinterherhinken. Das darf uns beim Wasserstoff nicht wieder passieren.
Ja, nicht ein absolut nachvollziehbarer Quervergleich. Mich wundert auch immer so ein bisschen die Argumentation der Quersubventionierung, weil es ja ehrlicherweise in anderen Märkten auch so gewesen ist und im Strom ja auch ein geschlossenes System ist, in dem Industrie und Endkunden nun mal zusammen am selben System hängen. Und der Gaskunde, der hat ja auch eine Verpflichtung, sich zu dekarbonisieren. Insofern glaube ich schon, dass es richtig wäre, im Rahmen der Regulierung die Wasserstoffumbaukosten da auch zu verorten. Ich glaube eher, dass es andersrum eine Quersubventionierung wäre.
Wir warten. Sie haben auch noch einen weiteren Aspekt. Also Sie haben natürlich die Thematik irgendwann in der Logik derjenigen, die sagen, Gasnetze müssen schrumpfen oder sterben und Wasserstoffnetze müssen jetzt sozusagen sich frei entfalten und eigenständig entwickeln. Sie haben natürlich auf beiden Seiten dann irgendwann Phasen, wo ungeklärt ist, wo kommen denn eigentlich die Mittel her? Bei dem Wasserstoff ist die Frage des Hochlaufes ungeklärt. Wollen wir dann sozusagen Wasserstoffnetze aus den öffentlichen Haushalten finanzieren?
Nach Steuergeld am Ende, ne?
Steuergeld oder eine Bundeswasserstoffnetzgesellschaft mit mehreren Milliarden Eigenkapital ausstatten, damit das dann irgendwie geleistet werden kann. Die Frage ist, muss dann zwingend beantwortet werden. Und auf der anderen Seite irgendwann der Rückbau von von Gasnetzen und auch die Frage der Subventionierung der verbleibenden, weniger werdenden Gaskunden. Auch diese Frage ist dann ehrlicherweise von denjenigen, die für eine separate Regulierung und Finanzierung plädieren, nicht beantwortet. Und ich habe auch da bisher auch trotz Bohrens wenig schlüssige Antworten bekommen. Also da gibt es dann, also selbst wenn man sagt, es ist eine Art Quersubventionierung, mal angenommen, Sie haben es jetzt gerade sogar noch gesagt, es ist gar keine, aber selbst wenn es so eine wäre, dann ist es durchaus eine, die geeignet ist, zwei Themen, die ansonsten anderweitig zu lösen wären, über öffentliche Haushalte oder, die das Thema auf jeden Fall adressiert. Insofern, wer diesen Vorwurf der Quersubventionierung tätigt, der muss für die anderen beiden Themen Antworten geben.
Ja, nun jetzt ist das natürlich ein relativ dickes Brett, dass so eine der Wärmesektor sich auch dekarbonisiert. Vielleicht braucht es auch seine Zeit der Diskussion. Insofern gucke ich zumindest sehr gespannt auf die Zeit nach dem Wahlkampf und auf die nächste Legislaturperiode. Und wir hoffen sicherlich, dass es für diese Themen eine Lösung gibt, weil ich viele kenne, die in den Startlöchern stecken und die unheimlich gerne jetzt im Wasserstoff ausprobieren würden, was jetzt tatsächlich geht und das massentauglich machen möchten, unabhängig von IPCEI-Projekten. Das ist ja tatsächlich die Frage, wie viele Städte können wir tatsächlich dekarbonisiert mit Wärme versorgen. Lieber Herr Helfrich, ich würde gern zum Ende kommen, auch wenn natürlich die Thematik noch nicht erschöpfend diskutiert ist, aber werden sicherlich an anderer Stelle auch noch die Gelegenheit dazu haben. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich allen Gästen stelle. Sie können sie persönlich beantworten, Sie können sie natürlich gerne auch fachlich beantworten, was Energie- oder Klimapolitik betrifft. Wenn Sie eine Frage hätten für dieses Jahr, nicht 2030 oder 2050, sondern 2021 ganz konkret, welche Frage hätten Sie dieses Jahr gerne noch glasklar für sich beantwortet?
Mir brennt tatsächlich unter den Nägeln, ob wir es hinbekommen, weitere Schritte beim Thema Wasserstoff auch im Bundeshaushalt über eine Koalitionsvereinbarung zu verankern. Ich glaube, wir haben dort einen wirklich sehr, sehr guten Aufschlag gemacht mit den insgesamt 9 Milliarden für das Thema Wasserstoff. Und ich weiß, dass wir da noch weitere Schritte anfügen müssen. Ich mache mal eine überhöhte Aussage. Ich glaube, beim Thema Wasserstoff reden wir über die dritte Säule der globalen Energiewende. Ich habe es vorhin gesagt, PV und Wind. Und ich würde gerne noch eine weitergehende glasklare Positionierung, Entscheidung zum Thema Wasserstoff haben, weil ich glaube, das ist das Element, was es uns am Ende des Tages ermöglicht, all die Ziele zu erreichen, die wir diskutiert haben.
Vielen Dank, Herr Helfrich. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, wie ich es natürlich jedem wünsche, im Laufe der nächsten Wochen und hoffe, dass wir an anderer Stelle die Diskussion weiterführen können.
Herr Dr. Bär, ich bedanke mich bei Ihnen für das sehr, sehr interessante Gespräch.
Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion@glasklar.ruhr. Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
Das war Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.